Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Getting Wild, dem Wohlfühl-Podcast aus Köln mit Ralle und meiner Wenigkeit. Ich begrüße euch zu Folge 55. Hallo Ralle.
Hey Andi, na ja, Wohlfühlen, ja, so früh morgens.
Aber ja, oder nicht?
Doch, wir können tatsächlich auch. Ich bin auch wohlgefühlt aufgewacht. Ist nicht selbstverständlich, muss ich an dieser Stelle sagen. Wohne ein bisschen außerhalb von Köln. Hier fliegen sehr viele Flugzeuge. Man wohnt im Wald, aber es ist sehr laut. Und okay. Diese Nacht wohl nicht. Oder ich habe besser geschlafen. Oder ich bin von der Woche so kaputt, dass ich durchgeschlafen habe. Ich fühle mich auf jeden Fall sehr gut. Ab 4 Uhr geht das los hier. 4:15 Uhr.
Nachtflugverbot gibt's in Köln nicht?
Ja, gibt's für Linien. Flüge, aber nicht für Frachtflug. Und da ja die Wirtschaft angekurbelt werden muss. Ich kann sagen, die Wirtschaft wird angekurbelt. Hier kurbelt einiges übers Haus. So.
Genau. Und das nimmst du in Kauf, damit es uns allen gut geht. Danke. Das ist
richtig. Selbstlos. Ja, so bin ich. Haben wir ja letztes Mal in der letzten Folge, als wir über Malaysia und unter anderem gesprochen haben, haben wir es ja auch festgestellt, dass ich ja ganz selbstlos auch meine Perspektive auf Urlaub weitergegeben habe und Wohlfühlen. Ja. Jetzt bist du dran heute, glaube ich.
Ja, nee, das ist schöne Schlussworte. Danke. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann würden wir uns freuen. Was? Ach so, warte mal.
Getting Wild. Was Männer wirklich bewegt. Der Podcast mit Andi und Ralle.
Ja, da war noch was.
Wollen wir noch ein bisschen? Wir sind bei Minute 1:30, wäre der kürzeste Podcast ever.
Wobei, das wäre ein TikTok-Format.
Ja, genau. Ach so, wir sind jung und hip und machen kurze Snippets.
Genau. Andi, wie ist es? Du hast viel zu tun, wir haben kurz gesprochen. Ja. Können wir jetzt im Detail nicht drüber sprechen? Können wir vielleicht ein andermal machen?
Ja.
Aber die Erholung aus deinem Südafrika-Urlaub, der noch nicht so lange zurückliegt, ist wahrscheinlich mittlerweile komplett geschreddert. So, also.
Das muss ich leider sagen, aber ich erinnere mich noch gern zurück und es ist immer noch wie so ein Film, der an einem vorbeigeflogen ist, wenn man denkt, okay, Wahnsinn, vor ein paar Wochen waren wir noch da und haben einfach eine super, super geile Zick erlebt. Also das war richtig gut und ja, also der Knaller. Wir haben ja gemeinsam, sind wir gestartet, ne? Du Richtung Osten, ich Richtung Süden. War witzig, haben wir in der letzten Episode schon berichtet. Und während du dann irgendwo in den Tropen unterwegs warst, bin ich erstmal nach Dubai geflogen. Und dann in den Winter nach Südafrika.
Sie hört sich nach einer komplizierten Route an. Warum? Also warum geht's? Man kann doch direkt nach Südafrika fliegen.
Naja, also ich gehe mal davon aus, das war ja eine Gruppenreise mit einem Anbieter. Wir haben also im Rahmen unseres Reiseblogs einmal eine Familiengruppenreise ausprobiert. Und da ist der Flug inbegriffen. Und jetzt wage ich mal zu behaupten, dass ein Flug mit Zwischenstopp in Dubai günstiger ist als ein Direktflug und es war dann eben im Paket enthalten. Klar ist es natürlich schön, wenn du hier einsteigst, dann bist du in 10 Stunden drüben, weil es gibt ja keine Zeitverschiebung, weil es ist ja quasi einfach die südliche Achse runter und dann fliegst du oder steigst du abends ins Flugzeug ein bis am nächsten Morgen da und dann ist dann da auch morgen und du kannst direkt starten. So sind wir über einen Umweg geflogen, wir sind nach Dubai geflogen, waren dann da irgendwann, wir sind ja nachmittags losgeflogen, dann waren wir irgendwie so um 11 oder so da. Da war natürlich dann irgendwie ein paar Stunden Zeitverschiebung, mussten wir uns kurz umorientieren, da war es dann mitten in der Nacht, dann hatten wir da 5 Stunden Aufenthalt. Das war natürlich so ein bisschen nervig, dann sind wir irgendwann um 3 oder 4 in den Flieger gestiegen und waren dann am nächsten Mittag wieder zu unserer Uhrzeit in Johannesburg. Und das war ja ganz interessant, weil es war ja schon so ein bisschen spannend, weil wir ja mit anderen Menschen gereist sind. Und da habe ich jetzt persönlich noch keine Erfahrung gehabt, außer dass wir natürlich schon in der Vergangenheit mit Freunden, Familien gereist sind.
Aber Freunde, so, ihr habt Freunde.
Ja, wir haben schon Freunde. Nach dem Urlaub nicht mehr, aber vorher hatten wir die. Und ja, dann, wir wussten ja schon vorher, also man konnte, das ist ganz witzig, bei dem Anbieter auf der Webseite sehen, da ist jetzt zum Beispiel die Reise und dann siehst du, wer hat schon gebucht und zwar aber nur die Kinder, also das Alter und das Geschlecht. Dann siehst du halt junge 15, junge 14, junge 13. Dann kannst du sozusagen sagen, wenn ich jetzt ein 2-jähriges Mädchen habe, dann passt das nicht so. Wobei die empfehlen auch, die Reisen sind für Kinder ab 6, ausgerichtet oder angelegt, aber eigentlich sind es so Teenager-Reisen. Ne? Mhm. So,
und das wie heißt denn dieser Reiseanbieter?
Joser. Das ist ein niederländisches Unternehmen, die aber auch hier in Deutschland sehr aktiv sind.
Joser.
Und das fanden unsere Jungs tatsächlich super. Also ich war gespannt, dachte, okay. Aber die fanden es super, dass wir mit anderen Leuten gereist sind. Und dann konnten wir schon so sehen, okay, Familie, die und die sind da in der Konstellation. Das wurde dann eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher im Internetportal, im internen Bereich, wurden dann die Namen genannt mit einer E-Mail-Adresse. Da konntest du zumindest schon mal sehen hier, also Vorname und so. Dann konntest du sagen, ah, guck mal, die haben ein Kind und die ist eine alleinerziehende Mutter und ich weiß nicht was. Konntest du das so zusammenmatchen. Dann hat einer auch schon mal eine Rundmail an alle geschickt. Man konnte halt frei angeben, bis soll meine E-Mail-Adresse den anderen zugänglich gemacht werden. Und dann haben wir vorher mal kurz gemailt, so, ach, hallo, schön, wir freuen uns.
Dann entscheidest du dich quasi für eine Gruppe und meldest dich dann da an, oder wie?
Genau, dann kannst du dann die Reise buchen und siehst dann halt da, okay, die Kinder in dem Alter sind schon dabei.
Aber es kann natürlich sein, dass sich das dann noch verändert. Das ist ja dynamisch, ne? Also du entscheidest dich ja dann, wenn ich das richtig verstehe, für eine Gruppe. Dann denkst du erst, die Gruppe ist in Ordnung. Und dann am Ende kommen Leute so dazu, wo du denkst so,
sechsjährige Mädchen dazu.
Ja, und dann denken deine Jungs, nö, dann fliege ich nicht mit, da habe ich keinen Bock.
Kannst du ja nicht mehr kennen, ja. Mhm. Ja. Aber ich habe mal geguckt, also auch mal so in anderen Reisen, das ist meistens sind es so Teenager, ne? Also ich sag mal so ab von 10 bis teilweise 18, 19, ne? Also da fahren auch schon junge Erwachsene mit sozusagen, weil es einfach vielleicht auch eine schöne Sache ist. Dann haben wir am Gate in Frankfurt habe ich dann schon die ein oder anderen, aber wir saßen ja so, Jenny und ich, und haben dann gesagt, guck mal hier, das könnte doch bestimmt die Familie mit dem sowieso Sohn sein und da, guck mal, das könnte noch die sein. Und dann hat sich das auch wirklich bewahrheitet, also weil es waren natürlich überall Menschen, aber man konnte es schon irgendwie so, ich weiß auch nicht, so intuitiv spüren.
Wer Wie sieht denn so ein Südafrika-Reisender, Gruppenreisender aus? Also du bist ja oder ihr wart ja selber auch, also...
Das kannst du ja nicht pauschalisieren. Ich erinnere mich noch an Namibia. Als wir nach Namibia geflogen sind, da saßen alle die Leute, die dann am Flughafen waren, hast du anhand der Safari-Kleidung erkannt. Die sind nämlich schon im Safari-Look ins Flugzeug
und Gewehr.
Ja. Und dann dachte ich, okay, die fliegen bestimmt ins südliche Afrika. Das war jetzt hier, sag ich mal, nicht so zu erkennen. Es waren ganz normale Menschen wie du und ich.
Also nicht normal.
Ja. Kann man jetzt auslegen, wie man möchte. Genau, aber dann sind wir halt rübergeflogen und dann war es natürlich total spannend. Hat sich ja schon mal ein bisschen ausgetauscht. Wir saßen halt auch, weil es eben eine Gruppenreise war, die haben halt die so gebucht, dass wir dann auch sozusagen hintereinander saßen. Da konnte man mal kurz Hallo sagen, mal einen kurzen Plausch im Flugzeug halten. Und dann sind wir angekommen, dann stand dann ein junger Mann, der Kevin, und hat uns dann da abgeholt. Und das war natürlich total abgefahren, weil dann haben wir uns da gesammelt. Und dann sind wir rausgegangen und dann kam der Bus mit dem Kenneth, unserem Fahrer. Und dann habe ich mir ja dann einen Platz gesucht, also einen Doppelsitz natürlich, weil so wie damals, und dann möglichst weit hinten. Und das waren von da an mein Platz. Und das waren so ein bisschen so Klassenfahrt-Feeling. Jeder hatte so seinen Sitz und dann sind wir losgefahren, haben dann Johannesburg schnell verlassen. Dann wurde es ja schon sehr schnell ländlich. Dann hat der Kevin erstmal erzählt, über Land und Leute, das war das Coole, der ist halt selber, also farbig, Südafrikaner, konnte auch sehr viel zu ganz vielen politischen Themen aus eigener Erfahrung erzählen. Und das war halt jetzt nicht nur ein Guide, der einem jetzt so die wichtigsten Sites irgendwie näher gebracht hat, sondern wir haben wirklich mit ihm auch über kulturelle, gesellschaftliche Themen diskutiert. Er hat unheimlich viel erzählt, das war spannend. Und da haben wir erstmal ganz viel erfahren, auch über Wirtschaft, also wirklich über alles, der wusste alles, das war der Hammer. War deswegen auch total spannend. Und dann sind wir halt losgefahren und haben die Landschaft an uns vorbeiziehen lassen. Und
wie ist denn die Lage so in Johannesburg?
Ja, in Johannesburg insgesamt. Also was man sagen kann, und das habe ich sehr schnell gemerkt, du fährst halt raus aus Johannesburg aufs Land und du siehst halt, wie produktiv dieses Land Südafrika ist. Also ich weiß nicht, was da nicht angebaut worden ist oder wird. Also wir kamen an Mangoplantagen vorbei, an Eukalyptusbaumplantagen. Also wir waren einmal, haben wir an einer Raststätte gehalten, da waren überall so Obstplantagen, da konntest du dann überall frisches Obst und Trockenfrüchte und ich weiß nicht, was alles kaufen, das war der Hammer. Dann gibt's unheimlich viel Industrie, also sehr, sehr produktiv. Leider sind das halt meistens ausländische Firmen, die dann dort ihre Werke aufbauen. Du hast da Bodenschätze. Du hast eine Vielfalt in der Landschaft und in der Tierwelt. Das ist einfach der Hammer. Es müsste eigentlich ein richtig gut gehendes Land sein.
Das läuft schief.
es ist halt eben aufgrund der Geschichte auch nach wie vor einfach eine immer noch große Kluft, auch wenn sie versuchen, das halt irgendwie zu regeln, aber das ist nicht schnell gemacht und wird wahrscheinlich auch noch Generationen dauern. Es müsste eigentlich den Leuten, den Menschen dort gut gehen.
Hat er damals dazu gesagt, irgendwie war das Thema Rassismus und so, war das ein Thema auf eurer Reise oder?
Ja, auf jeden Fall. Also es war auch interessant zu erfahren. Da muss man jetzt immer vorsichtig sein, weil wie man es jetzt als Deutscher oder als Weißer beschreibt, aber er hat es halt so beschrieben. Es gibt tatsächlich auch verschiedene Abstufungen von Farbigkeit. Ne? Und das war auch damals in der Apartheid so. Da gab es halt dann auch die jetzt lass mich mal überlegen, Black People und Colored People. Und er ist zum Beispiel Colored People, die sind halt nicht so black. Also er ist zum Beispiel hat einen weißen Elternteil und einen schwarzen Elternteil. Deswegen ist er halt so, ja.
Aber dann wäre es halt POC. Also
ja, genau. Also aber, das, und dann haben sie früher zum Beispiel in der Apartheid gab es völlig absurde, wie heißt es, so Methoden, um herauszufinden, also wie man jemanden kategorisiert. Und dann haben die völlig absurd den Leuten so einen Bleistift ins Haar gesteckt und wenn der stehen blieb, waren sie black und wenn er umgekippt ist, weil die
Haare der Haarstruktur so grau
sind, waren sie dann halt nur colored und colored people hatten dann etwas mehr Rechte als black people und dann haben sich ganz viele black people die Haare kurz geschoren, damit der Stift gar nicht halten kann. Also es ist völlig absurde Geschichten und es gibt natürlich immer noch eine Kluft, aber ich hatte auch den Eindruck, dass es auch sich ein bisschen mehr gemischt hat. Ich war vor vielen Jahren kurz vor der WM 2010 in Südafrika. Da hatte ich noch den Eindruck, es gibt noch krasseren Unterschied zwischen zum Beispiel Dienstleistungen wurden dann von Schwarzen angeboten und die Konsumenten waren weiß. Und es war jetzt irgendwie ein bisschen durchmischt. Da hatte ich so den Eindruck. So, aber es ist ein super komplexes Thema. Und das war natürlich in der 15-tägigen Reise immer wieder auch ein Thema, auch Sicherheit, wie ist das Schulsystem, ne, wie ist die wirtschaftliche Lage? Viele Menschen in den Townships haben zum Beispiel dann auch die Möglichkeit bekommen, ein Stück Land zu erwerben und darauf ein Haus zu bauen. Also viele von diesen, wie man sie kennt, Wellblechhütten haben sich in den letzten Jahren gewandelt in Steinhäuser. Die haben sie dann aber teilweise vermietet und selber gar nicht drin gewohnt, weil sie dann wieder Geld verdient haben dadurch und haben dann wieder, sind dann weiter nebenan in die Wellblechhütte gezogen. Also, ne, gibt ganz, ganz viele Aspekte und das war jedenfalls auch total spannend, weil wenn du nach Südafrika reist, dann kannst du auch irgendwie so mit Scheuklappen fahren und dann guckst du links dir die Giraffe an und schön ist es oder du beschäftigst dich auch mit der Kultur und das ist natürlich dann so ein Bonus, wenn du einen Guide hast, der wirklich auch aus dieser Kultur kommt, das auch alles miterlebt hat. Der war übrigens früher professioneller Rugby-Spieler, hat auch ein paar Länderspiele bestritten. Also der Typ, der hatte alles.
Aber der kann doch laufen.
Der hatte alles, ich meine, der war der Knaller. Der war natürlich auch eine entsprechende Erscheinung. Also man hat sich auch mal sicher gefühlt, weil der hätte, glaube ich, da jeden einfach mal umgetackelt, der uns da blöd.
Ah, es wird dunkel, ja. Kevin kommt.
Ja, ja, genau, ja, ja. Nein, das war und natürlich super. Und der sprach perfekt Deutsch, obwohl er noch nie in Deutschland war. Der hatte Deutsch in der Schule gehabt.
Okay.
Das ist, ja, cool. Finde ich immer super beeindruckend. Ne? Ja. Okay. Ja, das war Südafrika.
Der Kevin. Das war Teil 2. Werbung. Nein. Ja. Ja, aber guter, finde ich einen spannenden Einstieg, vor allem auch mit der Perspektive auf ein bisschen mehr als Land und Leute, vor allem ein bisschen mehr als Land und Tierwelt. Ich glaube, da wird ja Südafrika verbunden hauptsächlich und logischerweise fährt man wahrscheinlich auch hauptsächlich deswegen dahin, oder? Also du bist ja jetzt nicht aus Feldforschungsgründen dahin gefahren, sondern was war der Hauptgrund, warum ihr nach Südafrika wolltet?
Ich wollte, ja, der Hauptgrund war, dass ich meine Sozialphobie überwinde und mit fremden Menschen mich in einen Bus setze.
Okay, ja. Seitdem fährst du jeden Tag Bus in Köln. Obwohl die Busse fahren ja in Köln. Du kannst es nicht, ja, genau.
Jetzt kann ich auch wieder ein bisschen öffentlichen Verkehrsmitteln fahren.
Ja, nein, endlich, puh.
Also Südafrika war für mich, ehrlich gesagt, ich habe es immer so ein bisschen als so Afrika-Light empfunden. Ja? Also wenn man so unten da fährst du Kapstadt.
Sanfter Einstieg.
Ne? Das ist dann so, du trinkst noch ein Weinchen und so und ist alles sehr europäisch und die Preise in Kapstadt sind auch extremst hoch und da gibt es dann so ein Promi-Celebrity-Viertel und mit Villen und ich weiß nicht was. Und ich war ja zum Beispiel in Namibia, was dann noch ein Level uriger ist und dann geht's auch weiter mit Botswana, Tansania und so weiter, dann wird's ja immer wilder. Also wilder im Sinne von abenteuerlicher. Ja. Was so die Reisen angeht. Namibia fand ich ja schon sehr, sehr urig, sehr naturverbunden. Und wir sind ja in den Norden von Südafrika gefahren. Und da hast du schon noch, also wir hatten schon das Gefühl, wir sind hier in Afrika und nicht irgendwo in so einer Garden Route. Ich will das gar nicht schlecht reden, aber das ist so eine europäische Beeinflussung, sondern es war wirklich Afrika pur. Und das fand ich total.
Was heißt denn Norden? Ist das dann Krüger Nationalpark oder genau, ist es da drüber?
Ja, ja, das ist Norden. Das ist ja schon fast im Norden. Mhm. Also der ist dann am Rande zu Mosambik und zur Grenze. Und ja, es hat aber auch ganz pragmatische Gründe. Es gibt natürlich auch eine Tour, die halt unten Kapstadt und so die Garden Route bereist. Es ist aber jetzt in unseren Sommerferien natürlich da unten Winter. Und ich bin ja schon so der Sonnentyp, ne? Das weißt du.
Und ja, dir scheint ja auch die Sonne aus dem
Arsch. Ja, genau. Sag's ruhig. Ja, und dann haben die gesagt, okay, oder wir haben gesagt, ach, das ist jetzt blöd, wenn wir jetzt, haben wir einmal Sommerferien. Und ich meine, man guckt dir mal hier den Sommer an. Wir hätten ja schon mal gern so ein bisschen was mildere Temperaturen. Und wenn wir jetzt in den südafrikanischen Winter fahren und Kapstadt zum Beispiel, das ist halt windig, es ist halt üsselig und so wie so ein vielleicht so ein Novemberwetter oder so hier. Ne? Dann haben wir, oh, da haben wir keinen Bock zu. Und dann haben wir, okay, dann lass uns doch möglichst weit in den Norden fahren, um möglichst weit weg von diesem klassischen südafrikanischen Winter zu kommen. Dann gab es halt eben diese Nordroute. Und die haben wir dann halt gemacht. Dann sind wir halt dann von Johannesburg losgefahren. Und da war es dann tatsächlich also so, dass halt tagsüber waren es so 25 bis 28 Grad. Nur nachts wurde es halt bitterkalt. Da waren wir ja meistens in Unterkünften oder sind auf Safaris gefahren. Und da sind wir natürlich dann auch mal um 4 Uhr morgens aufgestanden, um dann in den Nationalpark zu fahren. Und das war dann, wenn du im offenen Wagen fährst, so im offenen Geländewagen, ja, frisch.
Hast du denn ein Jäckchen dabei gehabt?
Er hatte eine Daunenjacke mit und da gab es auch Decken. Und dann hast du dir irgendwie 5 Schichten reingepfiffen. Und dann... Da komme ich ja auch gleich, oder komm, erzähle ich auch jetzt. Also dann fährst du halt dann, wir hatten halt oft so Lodges und dann wirst du dann morgens abgeholt. Dann haben wir manchmal halt noch irgendwie einen Kaffee da bekommen, also haben wir immer bekommen und dann so ein Frühstückspaket, so ein Lunchpaket, so, ne, mit ein bisschen Obst, Joghurt,
so ein Löwenschenkel. Und so weiter,
ne? Genau, ne, so ein Zebrakopf. Und dann sind wir halt los. Und dann da komme ich auch noch zu. Also, erinnere mich gleich mal dran.
Ja, mit dir, genau. Schön und dann, Gehirn am offenen Zebrakopf. Ja.
Und dann fährst du halt, es ist stockdunkel und es ist halt arschkalt und windig in diesem Wagen und du mümmelst dich dann deine Decke ein und dann kommst du halt dann im Nationalpark an, im Krüger Nationalpark zum Beispiel. Das ist dann um 6 Uhr morgens machen die Gates auf, weil also es ist ja schon umzäunt. Das ist ein Areal, das ist so groß und von der Form auch ähnlich wie Israel, also ein riesiges Gebiet und die haben da schon Zäune drum. Einfach auch damit halt die Tiere, die können sich natürlich innen drin frei bewegen, also ein riesiges Areal, aber dass man halt auch nicht in Konflikt gerät und so weiter. Ne? Und dass die da jetzt irgendwie da aus dem Gebiet abhauen. Und dann kannst du halt reinfahren. Und dann geht dann über der Savanne die Sonne auf. Oh, ey, das ist so geil. Ich sag's dir, es ist einfach der Hammer. Du fährst da halt lang und dann merkst du, wenn die Sonnenstrahlen so rauskommen, wie es plötzlich warm wird. Und dann steht da plötzlich links neben dir so eine Elefantenherde, ne? Und dann denkst du dir, es flasht einen so dermaßen.
Ist wahrscheinlich ein bisschen surreal in dem Moment,
ja,
oder? Also die Größe von Elefanten ist ja eh schon mal imposant, sage ich jetzt mal, aber sie direkt neben dir stehen zu haben, ohne Schutzzaun.
Das ist der Wahnsinn, ne? Und dann fährst du halt lang und es macht halt einfach total viel Spaß, ne? Es macht wirklich Spaß. Du bist da halt so, auch so demütig, du fährst da lang durch diese wunderschöne Natur, die Sonne wird immer, steigt auf, es ist so orange am Himmel und dann siehst du in diesem Licht dann irgendwelche die Giraffen und die Zebras, ne? Und wir haben wirklich alles gesehen. Also es gibt ja
die. Wie ist denn die Stimmung so mit dem Erwachen der Savanne? Also wie macht sich das bemerkbar, außer dass auf einmal ein Elefant da steht und wahrscheinlich trötet zum Morgengruß? Ne?
Ja, das machen die Hähne immer morgens, wenn die Sonne aufgeht. Ein Elefant trötet nicht. Der Hähne.
Der Hahn hähnt.
Ja. Die Stimmung ist latent aggressiv.
Ah.
Weil
weil du halt so aggressiv bist als Typ, nicht geschlafen und so.
Eine Spannung in der Savanne. Nein, es ist total friedlich. Die Tiere, die stehen da und sind da ganz gechillt und futtern, ne, und ziehen einfach da so lang. Es ist einfach so entspannt, auch so eine Giraffe, wie dann so lang geht, das sieht da irgendwie so ein bisschen lustig, so stark sich aus, wie die dann da so die lang geht, das sieht ja mal aus, als ob die in Zeitlupe gehen würde, obwohl die sich ganz normal bewegt. Und wir haben wirklich alle Tiere gesehen, also Elefanten, Zebras, Gnus, ja, die Warzenschweine, Hyänen, wir haben Löwen gesehen, die direkt, da kommt ein Löwe direkt neben dir vorbei. Wir haben, ich weiß nicht mehr, was gibt's denn da noch alles? Alles gesehen, Vogel, Strauß,
Schmetterling,
Flusspferde, Nashörner, ne? Also abgefahrene Vögel in den wunderschönsten Farben. Einzige, was wir nicht gesehen haben, sind Leoparden, die sind so scheu. Wir bilden uns ein, dass wir öfters mal einen gesehen haben und dann mussten wir uns wahrscheinlich eingestehen, das war doch nur ein Ast, der irgendwie in 300 Metern irgendwie so ein bisschen wippte oder so oder irgendwie so zwischen den Gräsern, das war dann doch kein Ohr eines Leopardens. Die haben wir nicht gesehen, sonst haben wir alles gesehen und einfach mega, mega.
Habt ihr denn jetzt Glück gehabt, dass ihr die Tiere gesehen habt oder ist es in der Wahrscheinlichkeit sehr hoch?
Also ich habe ja, wir haben ja das Ganze so ein bisschen auf Instagram auch dokumentiert und dann haben uns hinterher auch Leute angesprochen, haben gesagt, ey, ihr habt ja wirklich alles gesehen, weil wir haben die nicht gesehen. Und für uns war es ja normal, weil wir keinen Vergleich hatten. Es ist aber natürlich auch so von Vorteil, im Winter zu fahren, weil verglichen mit dem Sommer, im Sommer regnet es viel, da ist es grüner, noch grüner. Die Tiere finden überall Wasser, die müssen jetzt nicht mal irgendwo rumlaufen oder so viel durch die Savanne ziehen, um das nächste Wasserloch zu finden. Und du kannst, die sind halt besser getarnt. Im Winter ist es nicht ganz so grün, also immer noch grün, aber nicht so grün. Das heißt, und sie gehen halt zu den Wasserlöchern, das heißt, sie sind viel mehr unterwegs. Und dadurch haben wir, vielleicht ist das die Erklärung, dass wir da einfach mehr Tiere gesehen haben. Mhm. Ja. Ja, ja, und dann. Haben wir halt dann, waren wir 2 oder 3 Tage im Krüger Nationalpark, haben dann einmal so einen Sundowner gemacht, also am ersten Nachmittag sind wir angekommen, haben dann abends eine Tour gemacht in den Park rein und dann ist die Sonne eben untergegangen und irgendwann war es stockdunkel, da wird es um 6 Uhr dunkel und dann siehst du gar nichts mehr. Hatten wir so riesige Scheinwerfer und sind dann mit denen so und haben dann da irgendwie die Tiere beobachtet mit so Scheinwerfern. Ich hatte schon schlechtes Gewissen, weil wir denen immer voll ins Gesicht gefunzelt haben. Das war super und am nächsten Tag halt eine ganztägige Tour. Dann kannst du halt zwischendurch immer anhalten. Also du darfst natürlich da nicht aussteigen, aber es gibt halt so diese Rastplätze, da gibt's, dann kannst du ja auch einen Kaffee oder was zu trinken holen. Mhm. Und die sind natürlich eingezäunt, wo du dich dann bewegen kannst, ne? Und dann fährst du halt dann wieder weiter. Und das macht einfach mega Spaß. Ja. Mhm.
Und diese Lodges jetzt im oder am Krüger Nationalpark, du bewegst dich ja dann trotzdem abends draußen so. Sind das Lodges, sind das feste Behausungen, sind das zeltähnliche Lodges? Wie muss man sich das vorstellen?
Also hat der Anbieter eigentlich eine gute Mischung ausgewählt. Also wir waren jetzt im Krüger Park, waren wir außerhalb des Ansichts des Parks und da hatten wir so kleine Rundhäuser jeder. Ne? Da waren so 2 Zimmer, da konnten die Kinder im einen Zimmer pennen, mit einem Pool. Die hatten auch immer Pools, also jede Unterkunft war Kinder und Pool oder meine Frau und Pool, ne, freuen sich immer sehr und springen sofort rein. Witzig war es halt dann, dass bei uns zum Beispiel, da kamen wir abends nach dem Abendessen da zurück zu unserer Hütte, da stand da so eine Herde Zebras direkt vor unserer Tür. Und so, oh, hallo, was macht ihr denn hier? Und gegenüber waren so Gnus, die haben die Zebras immer so ein bisschen angefeindet. Und dann, man merkte, da herrschte auch eine Spannung. Und dann haben wir gesagt, komm, lass uns mal kurz durch, wir würden gerne wieder in unsere Hütte. Dann haben wir auch oft in den Lodges gegessen, weil klar, also das ist dann auch eingezäunt, ne, da gehst du nicht raus und da gehst du jetzt nicht irgendwie in den nächsten Ort, den gibt's halt da nicht, weil es ist ja wirklich dann sehr abseits gelegen. Dann sitzt du da ums Lagerfeuer und dann grillen die dann, das war so urig, hast du irgendwie dann irgendwie mit sich allen Gästen haben da sowas aufgebaut und saß und dann hast gefuttert, das war sehr, sehr cool. Wir hatten aber auch dann einmal zum Beispiel ein Glamping-Zelt, so ein ganz modernes Glamping-Zelt mit Blick auf den Krüger Nationalpark, der stand also direkt am Zaun, das Zelt, dann konntest du da von der Terrasse aus da reingucken. Da war auch so ein Wasserloch, was nachts angestrahlt war, kamen noch ein paar Büffel vorbei. Also es war eine sehr unterschiedliche Unterkünfte, aber alle auf einem sehr angenehmen Niveau. Und wir wussten, das ist ja beruhigend, wenn du weißt, die Unterkünfte sind in Ordnung, du kannst dich entspannen, weil du weißt, ne, du kommst, bist da gut aufgehoben und kommst jetzt nicht in irgendeinem Loch an, wo du dann da irgendwie rumrennen musst, ne? Oder denkst du, was ist das denn für eine Absteige? Das war schon alles sehr gut. Ne?
Dann habt ihr auch die ganze Zeit mit der Gruppe dann was zusammen gemacht, mehr oder weniger. Also Stimmung war gut, Daumen hoch.
Ja, ja. War natürlich sehr unterschiedliche Charaktere, aber ist gar nicht negativ, sondern einfach jeder hatte einen komplett anderen Background. Aber es hat irgendwie gematcht, weil man hat ja ein gemeinsames Interesse und wir haben uns auch, weil wir halt eben, wir waren ja dann lass mich mal überlegen, 14 Leute. Und das war so eine Größe, das hat jeder mit jedem zu tun hatte und wir aber auch sehr viel zusammen gemacht haben. Ich glaube, wenn wir noch mehr gewesen wären, dann hätte man sich eher in so Untergruppen aufgeteilt. Mhm. Und so war es halt, mit 14 kannst du zum Beispiel auch noch abends zusammen essen gehen oder die Tische zusammenschieben. Ne? Mhm. Das war halt möglich. Und das die Idee dieses ganzen Reisekonzepts ist so, dass wir halt die Basis haben wir gebucht. Also Flug, Unterkünfte, Bus, Guide. Es war eine Safari drin, es waren 2-3 Sachen drin, es gab immer Frühstück, aber den Rest konnten wir optional vor Ort entscheiden. Dann hat dann der Kevin gesagt, hör mal, ihr könnt hier einen Bushwalk machen, einen Sundown-Game-Drive, einen ganztägigen Game-Drive oder ihr könnt einfach in der Lodge bleiben und in den Pool springen. So, und dann haben wir dann entschieden und meistens oder fast immer haben wir dann als Gruppe entschieden gesagt, lass uns das alles zusammen machen. Ne? Einmal gab es noch Leute, die wollten dann nach dem Morgensafari, haben sie noch direkt im Anschluss eine Abendsafari gemacht. Das haben wir dann mal nicht gemacht, weil unsere Jungs da lieber mal im Pool hängen bleiben wollten. Aber sonst haben wir fast alles zusammen gemacht. Mhm. Sind auch oft zusammen essen gegangen, beziehungsweise in den Lodges. Ja, gab's ja dann, hieß es dann um 20 Uhr gibt's Buffet. Dann sind wir halt dann alle, haben uns alle an einen Tisch gesetzt. Ne? Mhm. Und das war lustig. Wir hatten mit allen zu tun und es haben auch sehr viel Blödsinn gemacht. Das ist natürlich, wie gesagt, Klassenfahrt-Feeling, nur unter professioneller Führung eines Guides und nicht irgendeines Lehrkörpers, eines Überforderten.
Aber es hört sich gut an. Also das heißt, seid ihr ja auch jetzt noch miteinander in Kontakt dann?
Ja, oder? Wir haben eine WhatsApp-Gruppe und es wurde schon so mal in den Raum gestellt, ob man nicht mal so ein Nachtreffen machen sollte. Mhm. Also, es ist nur so, dass die Leute natürlich über ganz Deutschland verteilt leben, aber ja, es wird schon irgendwie, also ich kann mir gut vorstellen, dass das auch irgendwann mal in Angriff genommen wird und wäre auf jeden Fall eine schöne Sache. Ne? Mhm. Okay. Ja, und dann vielleicht kann ich auch erzählen, wir sind dann weitergefahren, also es war ja eine Rundreise, dann sind wir nach nach dem Krüger Nationalpark, da waren wir auch beim Blyth River Canyon, das ist so einer der größten Canyons der Welt, so ein bisschen ähnlich wie der Grand Canyon, so von der Struktur, aber grün. Also der Grand Canyon ist ja in der Wüste, ist halt sehr karg und das ist halt ein grüner Canyon, auch mit Wasser und so, also es ist sehr schön.
Auch da im Norden.
Auch im Norden, also zwischen Johannesburg und Krüger Nationalpark. Dann sind wir weitergefahren, das ist vielleicht eine Geschichte, die dich auch interessieren mag, nach Eswatini, das ist ein Binnenland, ein Königreich, ehemaliges Swasiland.
Und ganz da wohnen ja Verwandte, sind ja Verwandte, Könige.
Ach so, ja, genau. Deswegen kennst du das ja auch. Also der König von Eswatini, das ist ja ein Teufelskerl. Mhm. Der hat ja viele Frauen.
Mhm. Das kenne ich nicht.
Ja, und also ich glaube knapp so 17 bis 20 Frauen hat der.
Oh Gott, der Arme.
Ja, das ist schon Stress. Der ist so Ende 50. Vielleicht laden wir den mal zum
Podcast. Oder vielleicht ist es eher die armen Frauen, kann man auch
so sehen. Ja. Das sind ja, der könnte so alterstechnisch noch in unseren Podcast reinkommen, ein bisschen erzählen aus seinem Leben.
So, ja, du hast ihn ja jetzt getroffen.
Ja, ich habe ihn nicht getroffen. Ich hörte, es liegen auch überall Fotos von dem da. Also sagen wir mal so, er war jetzt nicht so der, also er hatte manchmal auch so ein traditionelles Kostüm an, bauchfrei. Also muss man jetzt auch nicht jeder machen. Ne?
Also nicht so in Shape wie wir, wenn wir bauchfrei.
Nicht so in Shape wie wir, genau. Ja. So, und dann hat er einmal im Jahr, findet so eine Veranstaltung statt, ich kann dir den Namen leider nicht sagen, was mit U, meine ich. Da sind die im Fußballstadion, da sitzt er auf der Tribüne und dann tänzeln lauter, weiß ich nicht, hunderte von barbusigen Jungfrauen vor der Tribüne entlang und singen und tanzen. Und er sucht sich dann halt die nächste Ehefrau aus.
Ach du je, okay. Also das heißt, die sind, der ist sehr zeitgemäß unterwegs.
Ja, also er orientiert sich auch immer an Nachwuchs, ne? Auch fördert junge Talente. So, aber bevor er sie dann ehelicht, er kann nur eine Frau auch wirklich heiraten, wenn sie schwanger ist. Das heißt, er muss natürlich dann erstmal aktiv werden hier und da und schauen, wer wird denn jetzt schwanger? Und dann kann ich die heiraten. Also, das ist ein System.
Ja, also ja, da träumen wahrscheinlich auch viele Frauen in Deutschland von, dass das hier auch so sein wird.
Dass wir einen König haben.
Und vor allem, dass so viele Friedrich Merz sich halt jedes Jahr oder Söderman, der ja jetzt auch zuletzt irgendwie, also gerade mit dieser These, dieser Auto-Vergleichs-Unterleibs-Frauenthese, die er jetzt aufgestellt hat, das wäre sowas für Söderman so. Also wahrscheinlich in seinen Fantasien. Wahrscheinlich ist Söder eigentlich aus diesem Binnenland in Afrika.
Eswatini, ja, ich stelle mir also vor, wie der Söder auf der Tribüne der Allianz Arena sitzt und dann so üppige Maids aus Bayern da vorbeitanzen, so Schuhplattlermäßig, und Söder sagt,
ja, das ist eine Fantasie. Das ist eine Fantasie, schätze ich mal. Ja. Okay.
Das Krasse ist natürlich, also die haben dann da Leben in Palästen, und ich glaube, die Frauen sind auch nicht ganz so traurig, weil Eswatini ist eines der ärmsten Länder und zeitgleich die einzige autokratische Monarchie in Afrika. Also da gibt's nicht so viel von dem Level hier. Und dem König geht's natürlich gut und den Frauen auch, die leben im Palast. Und das ganze andere Volk ist natürlich, lebt hart an der Armutsgrenze. Mhm. Und während in Südafrika der Mindestlohn bei 1,40 Euro liegt, glaube ich, so ungefähr, liegt er nochmal in Eswatini deutlich drunter. So, und dann ist natürlich besonders bitter, und da sind auch so langsam die Menschen in Eswatini nicht mehr ganz so einverstanden, wenn sie sehen, so, ey, wir leben hier wirklich am Existenzminimum, und da gibt's einen König, der lebt in Saus und Braus, kauft seinen Frauen irgendwelche BMWs und baut extra eine Autobahn zwischen Palast und Flughafen, damit sie schnell zum Shoppen nach London fliegen können. Ist schon hart. Da waren wir jedenfalls und sind da durchgefahren. Und das Coole ist halt, auch so die Grenze zu überschreiten. Dann musst du aus dem Bus steigen, dann gehst du in irgendwelche Baracken, kriegst einen Stempel, das ist irgendwie ganz urig. Dann bist du dann mal ein paar Tage in Eswatini, dann sind wir weitergefahren nach Santa Lucia. Das wurde von Portugiesen gegründet. Das ist ein Ort, da wurde es schon deutlich grüner, war so auch so Richtung Meer, Richtung Indischer Ozean. Und da gab es Flusspferde. Und das war das Coole. Das war so ein kleiner Ort, so wie so ein Ferienort in den Tropen, so mit so Cafés und Bars und so Surfshops und so, war irgendwie ganz, ne, ich mag so Vibes. Und es war schön, dass wir mal nach diesen ganzen Lodges auch mal die Möglichkeit hatten, so ein bisschen irgendwo lang zu flanieren. Da gab es ja wirklich einen Ort, da haben wir Wäsche gewaschen und so, ne, und alles. Und das Witzige ist halt, weil halt auf der einen Seite ist ein Fluss oder so ein Feuchtgebiet, und auf der anderen Seite ist Wald und Meer. Und dann kommen abends die Hippos und gehen einmal durch den Ort. Und zwar kann man die Uhr danach stellen, so gegen 19 Uhr kommen die einmal von links, gehen dann die Hauptstraße lang, alle der Reihe nach hintereinander, und biegen dann wieder in der nächsten Straße links ab. Und das ist total abgefahren. Dann stehen die so zwischen den Autos im Stau, warten. Und wenn das Auto dann weiterfährt, dann gehen die auch weiter. Das ist völlig abgedreht, wie dann die Hippos da durch den Ort laufen. Und natürlich auch super gefährlich. Also da sollten die Touristen, die müssen sich da manchmal ja zusammenreißen, weil die neigen dazu, da haben wir gesehen, dann zu nah ranzugehen. Und so ein Hippo ist mit das gefährlichste Tier in Afrika. Und die sind auch echt schnell.
Und ich glaube tatsächlich, die meisten Todesopfer, menschlichen, durch Hippos, ne?
Genau, ja. Und das war sehr lustig, da hatte einer aus unserer Reisegruppe, der hat sich eine Massage aufschwatzen lassen im Hotel. Und wir waren schon essen, und er war bei der Masseurin. Und dann wollte er zum Restaurant nachkommen. Und dann hat sie aber gesagt, oh, es geht gerade nicht, die Hippos gehen gerade durch den Ort. Ich fahre dich schnell mit dem Auto hin. Dann hat sie eben im Auto gefahren, weil teilweise ist dann auch dunkel. Und dann, wenn dir dann plötzlich so in der Dunkelheit auf der Straße so drei Hippos entgegenkommen, das ist, ja, muss man nicht haben, sollte man vermeiden. Genau. Und dann kannst du aber auch eine Bootsfahrt am nächsten Tag haben wir gemacht, wo wir dann die Hippos dann im Wasser gesehen haben. Das ist auch einfach völlig abgefahren, da die Flusspferde, wie die dann da irgendwie da im Wasser chillen und rausgucken. Ne? Gab es auch Krokodile und so, ne? Ja, und genau.
Ihr habt wirklich jedes Tier gesehen,
ja, das war
von dem man so spricht.
Ja, ja, pass auf, und der Knaller kommt ja noch. Wir sind dann am nächsten Tag weitergefahren nach Tsinkwasi. Das war ein Ort direkt am Meer, am Indischen Ozean, breiter Sandstrand. Und ich hatte ja meine Drohne mitgenommen, weil ich dachte, komm, die coole Landschaft kannst du filmen.
Oh, jetzt weiß ich, was kommt, weil wir waren ja verknüpft.
Ja, genau.
Miteinander während unserer Reisen. Und jetzt, genau, also diese Bilder, ja, die habe ich auch abgefeiert schon, aber bitte.
Ja, das Problem war, dass ich die Drohne sonst eigentlich nie nutzen konnte, weil natürlich darfst du die in den Nationalparks nicht nutzen, weil das auch manchmal von Wilderern genutzt wird, um Nashörner aufzustöbern. Und auch sonst in den Nationalparks, wie den Canyons und so weiter, kannst du auch nicht fliegen. Finde ich auch okay, weil sonst fliegt ja wirklich jeder Hinz und Kunst mit der Drohne. Ne? Das ist natürlich dann, ich bin natürlich Profi, aber
logisch.
Ne, aber
du sitzt auch, ja, auch auf der Drohne.
Genau, man kann, hätte sich auch eine Genehmigung holen können, aber das war alles okay. Und dann hatte ich halt mit und habe dann am Tag, waren wir am Strand, und dann sah ich plötzlich so Delfine vom Strand aus und dachte, oh, komm, da fliegst du mit der Drohne hin, vielleicht kriegst du die ja dann. Ne? Und ich habe die aber irgendwie nicht gefunden, weil die Delfine waren so sehr schwer im Wasser zu erkennen über das kleine Display, was ich dann am Strand hatte. Und plötzlich tauchten dann weiter hinten, sah ich so eine Fontäne und dachte, wow. Ja, und dann, lange Rede, kam da so eine Buckelwalfamilie vorbei. Also zwei Buckelwale und ein Kalb. Und dann bin ich mit der Drohne dahin und ich habe die, also ich weiß nicht, ich habe die Drohne komplett, ich habe es riskiert, dass die nicht mehr wiederkommt. Ich bin so weit aufs Meer rausgeflogen und war genau über den Walen, habe die dann gefilmt und es war einfach der Hammer. Und wir haben uns alle so sehr gefreut am Strand, weil das einfach toll war. Die waren vom Strand auch okay zu sehen, aber super klein. Und dann habe ich halt Aufnahmen gemacht, wo ich dachte, wow, also ich war total happy.
Weil also als ich die gesehen habe bei dir auf dem Kanal und vielleicht haben wir die Chance, das auch auf unseren Instagram-Kanal mal zu stellen, da dachte ich, okay, der Andi ist jetzt quasi Geo-Reportagenfilmer, weil die ist wirklich eine Mega-Qualität, ne?
Ja, also, es ist einfach, also die Drohne macht ja eh gute Aufnahmen, aber dass du halt einen Wal so hinbekommst, das ist halt einfach, also hätte ich es auch nicht mehr träumen lassen. Das war ich also sehr beseelt und habe auch, glaube ich, allen das immer wieder gezeigt, weil ich so happy war.
Ja, klar.
Das war natürlich auch wieder cool. Genau, also das war dann wirklich das i-Tüpfelchen an Tierbeobachtung, dass wir die auch noch gesehen haben. Also Wale, das ist ja wirklich echt ganz toll. Und zwar jetzt nicht auf einer Tour, wo du mit dem Boot rausfährst, sondern halt irgendwie so. Ja, und dann ging es weiter wieder Richtung Drakensberge. Das ist auch so ein Gebirge-Nationalpark mit spektakulären Bergen. Wir haben unterwegs auch nochmal hier und da angehalten. Da gab es so ein Nelson Mandela Museum, da an dem Ort, wo Nelson Mandela damals inhaftiert worden ist. Der saß im Auto und hat quasi so getan, als wäre er ein Chauffeur.
Ich habe ja übrigens ganz kurz als Einwurf, als Nelson Mandela entlassen wurde, hat ja die deutsche Regierung auch einen Anteil mit daran gehabt und dann ist er ja nach Bonn quasi gereist, relativ kurz nach seiner Freilassung und dann dort auf dem, wie heißt denn jetzt dieses SPD-Haus, ist es das Willy-Brandt-Haus? Nein, wie heißt denn das? Das ist also das SPD-Parteigebäude in Bonn. Und da ist er dann auf dem Balkon erschienen. Wir sind da hingereist und haben ihn dann quasi direkt gesehen. Es war ein sehr beeindruckender Moment, muss ich sagen.
Ah, okay.
Ja, das nur als kurzer Einwurf.
Ja, interessanterweise, ich will das jetzt nicht schmälern, gibt es durchaus eine Kontroverse zu dem Mann. Also viele sehen halt seine Frau Winnie Mandela als, ja, die wird verherrlicht, die ist die Mutter der Nation. Er wird halt kritisch gesehen, hat auch, also das waren auch so in Diskussion mit Kevin, kam es halt raus, weil er doch auch zu einem beträchtlichen Vermögen gekommen ist. Und, ne, so, und dann fragt man sich, okay, bist du noch einer von unserem Volk? Und klar, also, ne, so, also er wird vielleicht im Ausland.
Ja gut, das war damals, noch, ich glaube, er ist im Verlauf seiner Präsidentschaft ja dann auch zum Vermögen gekommen und das wird kritisch gesehen, ne?
Genau, ja. Also das war auch wieder interessant, weil das ist ja für einen gefühlt so eine Galionsfigur, auch für das Afrika und klar hat er unheimlich viel erreicht, aber wie gesagt, der wird da halt durchaus differenziert wahrgenommen. Ja, und dann ging es dann irgendwann wieder zurück Richtung Johannesburg. Genau, weil das Schöne war aber auch, was ich echt vermisse, ist dann in dem Bus zu sitzen, dann haben wir immer mal wieder angehalten, dann sind wir alle an so einem Rastplatz oder in so einer Shopping Mall, so ein großer Parkplatz, wo dann so verschiedene Geschäfte sind, dann sind wir alle dann in den Supermarkt und haben uns da irgendwie was zu essen, so Snacks geholt. Ich habe ja dieses Biltong geliebt, kennst du das?
Nein,
kenn ich nicht. Also so Trockenfleisch, sowas wie so Beef Jerky, kennt man vielleicht aus den USA. Also das gibt's dann halt von Rind, Zebra, Kudu, Strauß, das ist so, das kann man immer.
Das wäre jetzt aber so noch die Frage gewesen, wo du das jetzt gerade alles aufzählst. Also was isst man in Südafrika, wenn man unterwegs ist oder klar, wenn man auch in Städten ist? So, was wäre so ein National Food?
Also die Jugend isst Burger.
Okay. Die sind überall immer. Burger.
Ja, ne? Burger. Ja, genau. Die übrigens auch so, ne? Wenn man so abends in der Lodge oder so einen Burger gegessen hat, der hat dann so umgerechnet so 3-4 Euro gekostet. Das war aber dann so ein Burger, also so wie man den im Restaurant kennt, jetzt nicht so ein cheesy von Mc's, sondern ein richtiger Burger mit Pommes und Salat, also es war preislich echt in Ordnung. Sonst gab es halt oft Buffet, ja, es wurde dann gegrillt, es gab Salate, die mögen anscheinend sehr gern Kartoffelsalat. Dann gab es auch immer wieder einen sehr starken britischen Einfluss, wenn man so gerade das Frühstück sich angeschaut hat. Also mit Baked Beans und
also schlechtes Frühstück.
Ja, wir waren in einem Hotel, das war sehr, sehr britisch, da gab es auch am Nachmittag, also eine Lodge. Das war so stellst du dir das vor, wie so damals, wenn die Briten dann irgendwie da in Afrika sitzen, von der Safari zurückgekommen sind, dann saßen auf der Veranda und dann gab es erstmal so ein Stück Kuchen und einen Nachmittagstee mit einem Schuss Sahne, Milch. Und dann sitzt du auf der Veranda und guckst raus in die Landschaft. Und da gab es dann abends auch immer interessantes Essen. Es war lecker, aber es war so eine ganz krude Mischung, wo ich dachte, okay, das ist hier super britisch, weil das ist ein Mix an, auch an Gewürzen und Soßen zu irgendwas. Es war, ich kann es gar nicht beschreiben, es war auf jeden Fall total schräg. Ne, so eine Pfefferminz-Hähnchensoße.
Mhm. Wobei, das ist ja lecker.
Ja, es war, aber war auf jeden Fall, es war abgefahren. Mhm. Ne? Mhm.
Es ist übrigens auch so, dass sich das britische Frühstück in der Zwischenzeit auch verbessert hat. Aber ich habe noch so Erinnerungen, als ich irgendwie mit 12, 13 da mal länger war, dass ich irgendwie morgens dachte so, meine Herren, also wie kommt man durch den Tag, wenn man eigentlich so schlechtes Essen isst irgendwie. Ja, genau. Aber klar. Genau. Was ist eigentlich mit dem niederländischen Einfluss?
Ja, die sprechen ja Afrikaans, ne? Mhm. Und deswegen haben wir auch viele Niederländer getroffen und Jenny spricht ja auch Niederländisch und also das ist ja eigentlich, ist es wie so ein Akzent. Also wenn man Niederländisch spricht, dann kommt man da auch ganz gut zurecht. Das ist ja eine der Sprachen, aber insgesamt gibt es ja, lass mich lügen, ich weiß nicht, 12 Sprachen, weil halt jede Region, jeder Stamm hat seine eigene Sprache und das war auch dann irgendwie so ein, auch natürlich ein Thema der Vergangenheit. Also wie vereinheitlichst du diese Sprache? Mhm. Und also Afrikaans ist da, ja. Also dem Niederländischen sehr ähnlich, ne? Aber wir haben halt immer Englisch gesprochen. Ne? Mhm. Ja. Aber du hast dann manchmal gemerkt, wenn du mit Einheimischen gesprochen hast, die hatten dann auch so ein Gefühl zu einem holländischen Akzent. So, das klang halt immer so in Englisch.
Lustig,
ne? Ja, ne? So, ja, ja.
So, hey, well, ja. Schumorgen.
Ja. Ja, also das ist schon interessant.
Schumorgen.
Ja. Aber wie gesagt, mein Fazit ist, dass es tatsächlich Spaß gemacht hat. Also es war wirklich eine lustige Sache. Mhm. Und wer auf jeden Fall, also was auch wenn man jetzt gerade so mit älteren Kindern unterwegs ist, die vielleicht noch in so einem Alter sind, jetzt nicht so wie deine, die schon, weil ich mit sich selbst was anfangen können. So
ungefähr. Naja, gut, meine Tochter ist ja im Alter deines Ältesten quasi. Ne?
Aber das ist ja eine Dame, da gibt es auch nochmal Unterschiede. Naja, aber unsere Jungs sind dann halt irgendwie, die freuen sich, wenn der andere sind, dann sind sie zusammen angeln gegangen und sind irgendwie los und haben irgendwelche Aktionen gemacht. Dann wollten sie an einer Lodge einmal unbedingt Quad fahren und ich dachte, oh nee, ich finde sowas ja nicht so toll. An der anderen wollten sie schon Jetski fahren, das war zum Glück, ging das irgendwie nicht, da war ich ganz froh.
Und war kein Wasser halt.
Ja, und beim Quadfahren musste ich dann mich breitschlagen lassen, dann bin ich sogar mitgefahren und ich fand es tatsächlich ganz lustig, muss ich gestehen. Mhm. Also, ne? Mhm. Ja, aber das hat Spaß gemacht. Den Kindern hat es total Spaß gemacht. Wir hatten Spaß. Und wenn man auch wollte, man konnte sich auch zurückziehen. Ne? Also man muss jetzt nicht die ganze Zeit da in der Gruppe rumhängen. Also das haben auch die Leute manchmal gemacht. Also wenn man wollte, hat man sich zu den anderen gesetzt. Wir hatten auch so Gesellschaftsspiele mit. Dann saß auch manchmal so an einem Abend, da saßen wir mit allen Mandern, haben da irgendwie an so einem riesen Tisch irgendwie irgendwelche Kartenspiele gezockt. Das war wirklich lustig, also total gemütlich. Ne? Hast du ein Bierchen getrunken, ein bisschen was gezockt. Manchmal, wenn einer keine Lust hat, ist er schon mal ins Bett gegangen oder hat sich irgendwo in die Ecke gesetzt und was gelesen oder so. Es war also völlig entspannt. Also jeder so, wie er wollte. Also gar kein Druck. Ne?
Aber es war schon also ein bisschen wohlbehütet, sage ich jetzt mal, oder? Weil ich kenne auch so Stories, die dann, machst du eine Safari, bist dann quasi in der Savanne und wenn du abends rausgehst, musst vielleicht noch mal pieseln oder so. Dann musst du halt gucken, dass du keine Tierbegegnung hast. Solche Erfahrungen hattet ihr jetzt nicht. Also
nee, also es gibt schon auch da Reisen, wo die zum Beispiel, wo du in einem Lager, in einem Zeltlager campst, ne, so in Tansania zum Beispiel, liegst dann auf so Matratzen im Zelt. Das gibt's halt auch, das ist dann ein bisschen abenteuerlicher. Mhm. In Südafrika ist das okay. Also ich meine, es ist ja auch eine Familienreise und manchmal war es halt auch schon, ich sag mal, für mich ein bisschen zu weich gespült. Weil wir sind manchmal durch so Orte gefahren, wo ich dachte, oh, das sind so geile Läden, das sind so einheimische Orte. Und da dachte ich, okay, ich würde da gerne mal aussteigen. Oder die haben immer so selbstgemalte Ladenschilder. Ich hätte die gerne einfach mal fotografiert. Mhm. Haben wir aber nicht gemacht. Vielleicht auch richtig so, weil man vielleicht jetzt da nicht unbedingt da als Tourist rumlaufen sollte, konnte ich nicht einschätzen. Mhm. Aber der Kevin hat auch schon immer drauf geachtet, dass wenn wir irgendwo gehalten haben, das war dann auch irgendwie so ein Safe Space auf jeden Fall, ne? Wo wir dann irgendwie auch uns Ja,
ist das jetzt eine gefühlte Gefahrenlage oder ist es so, dass es durchaus auch gefährlich werden kann als Touri oder weil das ja immer diese Sachen sind, die durchs Netz gehen. Wenn jetzt jemand Bock hat auf Südafrika und so eine Tour, was würdest du dem jetzt sagen?
Also Südafrika kannst du auf jeden Fall auch super so individuell bereisen, machen ja auch ganz viel mit einem Mietwagen und so weiter. Aber du musst halt natürlich so wie in anderen Ländern auch mit gesundem Menschenverstand reisen. Und es gibt natürlich auch Gegenden, wo du halt nicht unbedingt hinfahren sollst. Also du solltest jetzt nicht in irgendein Township fahren oder abends durch die Innenstadt von Johannesburg oder Kapstadt fahren oder zu Fuß gehen. Da muss man schon so ein paar Regeln beachten. Das ist aber auch einfach ja in vielen Ländern so, bis auf Japan. Da kannst du machen, was du willst, da ist, passiert nichts. So, und man muss da einfach auch mit einem gesunden Menschenverstand unterwegs sein. Wir hatten ja zum Beispiel in Namibia auch die eine oder andere unangenehme Begegnung, wo es dann ein bisschen kritisch geworden ist, wo wir uns aber auch rausgezogen haben. Also du musst halt wachsam bleiben. Und das ist in Südafrika ähnlich. Aber ich glaube, wenn du die grundsätzlichen Regeln beachtest, und es ist auch oft so, also in der Stadt ist es dann vielleicht ein bisschen schwieriger als auf dem Land, dann ist das eigentlich kein Problem und super gut zu bereisen. Ne? Okay. Aber wir mussten uns, das war vielleicht das Angenehme, wir mussten uns ja diesmal um nichts kümmern. Wir haben uns in den Bus gesetzt, dann hast du entweder dem Kevin zugehört, wenn er was erzählt hat, oder wir haben uns unterhalten, oder du guckst einfach, hörst Musik und guckst aus dem Fenster und lässt die Landschaft an dir vorbeiziehen und du weißt, ist alles geregelt. Ich muss mich jetzt nicht überlegen, wann muss ich jetzt irgendwie da sein zum Abendessen oder muss ich jetzt da vorne links oder rechts abbiegen oder was mache ich als nächstes? Und dann hat der Kevin dann manchmal gesagt, so, guck mal, wir kommen jetzt heute Abend an der Lodge an, morgen könnt ihr das, das oder das machen, dann konnte man sich entscheiden. Also es war auch mal schön, das einfach so sich so berieseln zu lassen und sich um nichts kümmern zu müssen. Und man wusste aber, man ist gut aufgehoben. Warte auch.
Aber hast du das sehr schnell annehmen können? So dieses, ja, sofort. Ja? Okay, sofort.
Quasi. Ja, manchmal hat es natürlich auch gejuckt. Ja, guck mal hier, ich kann das auch selbst organisieren oder komm, ich mach das mal so. Ne? Also da musst du mir jetzt nicht helfen. Der Kevin hat auch manchmal auch dann in dem einen Ort in Santa Lucia sind wir dann ins Restaurant gegangen, hat uns dann zum Restaurant gebracht, was er für uns dann vorher reserviert hat. Er hatte gefragt, wo wollt ihr hin? Haben wir gesagt, ja, wir würden da hingehen. Dann hat er es reserviert für uns. Haben gesagt, ey Kevin, wir können auch alleine zum Restaurant gehen und wir können auch alleine uns einen Tisch suchen. Das musst du nicht organisieren. Aber er wollte halt einfach uns da einfach auch sich um alles kümmern und uns das abnehmen. Das war ja total nett. Aber manchmal haben wir dann auch in Eswatini zum Beispiel, da waren wir in der Lodge und da haben die Kinder sich so ein bisschen gelangweilt. Und dann habe ich dann überlegt, okay, was können wir machen? Dann habe ich dann vorgeschlagen, lass uns erstmal eine kleine Wanderung machen. Und dann habe ich da von der Lodge Angeln besorgt, dann sind die dann am See angeln gegangen. So, also manchmal juckt es dann auch schon mich, dass ich selber überlege, okay, was könnte man auch machen, ne? Aber ich fand es wirklich angenehm, das einfach auch mal grundsätzlich so abzulegen, weil du weißt ja auch, manchmal ist auch schon stressig, wenn du, ne, ich weiß nicht, wenn du in Malaysia dann weißt, okay, ich muss da um so und so viel Uhr dastehen, weil da der Bus losfährt und wir müssen irgendwie die Fähre kriegen und so und wo kriege ich jetzt die Tickets und keine Ahnung und da gehst du einfach hin und es ist alles schon bereitet, ne? Also
ja, das stimmt schon. Es ist irgendwie so ein latenter Stress, aber irgendwie auch gehört's ja mit dazu und ja, man ruft sich mir auch ein. Genau. Und ist der Kevin mit nach Hause gekommen? Ich meine, sonst kommt ihr ja jetzt nicht mehr klar, oder? Weil ihr habt euch jetzt dran gewöhnt.
Ja, wir hatten so Scherze, was wir gesagt haben, wie kommen wir jetzt wieder ohne Kevin zurecht? Wir müssen jetzt selber denken. Ne? Also es ist ja nicht so, dass man sein Gehirn komplett abgibt, aber man kann sich schon sehr, sehr zurücklehnen. Und der Kevin hat uns dann auch am Flughafen, hat dann gewartet, bis wir eingecheckt sind, das Gepäck abgegeben haben. Dann hat er uns quasi bis zur Sicherheitskontrolle gebracht und haben gesagt, Kevin, du hast jetzt Feierabend. Danke. Du kannst entspannen. Einen Haken hinter, ne? Ich meine, es ist ja auch ein harter Job, weil der ist jetzt auch
klar.
Wie der Busfahrer, die waren jetzt 15 Tage mit uns unterwegs, ne? Also da kannst du auch seine eigene Familie und so nicht sehen. Du bist halt dann unterwegs. Und dann hast du natürlich auch abends dann, sitzt dann in deiner Lodge oder in deinem Zimmer, ne? Und, hat er manchmal mit uns mitgegessen, aber der hat sich dann auch schon, die haben sich dann schon so ein bisschen immer so ein bisschen zurückgezogen dann, ne? Weil klar, die haben sich auch keinen Bock, da jetzt irgendwie in ihrem Beruf jetzt jeden Abend mit den ganzen Gästen immer zu sitzen und zu quatschen. Also irgendwann ist auch gut. Aber ja, hat Spaß gemacht, war sehr cool. Ne?
Gut, das hört sich echt super gut an, das, was ihr da erlebt habt. Ja. So, danke. Super cool. Danke. Vor allem bin ich, also diese Wahlgeschichten nochmal anschauen irgendwie. Genau, das heißt, wir uns alle, also Fans deiner Reise, erwartet jetzt eine Instagram-Flut an geilen Bildern irgendwie.
Ja, da kann ich gerne mit dienen. Ich habe auch ein ganzes Video gedreht. Einfach geschnitten.
2 Stunden.
Ja, Film. Nee, das weiß ich noch. Also damals, ich war mal in den, dann war es ja 1996, 97 nach dem Abi. Irgendwann so, oder zu Zivi-Zeiten bin ich mit einem Kumpel in den USA gefahren, dann haben wir uns ja da so einen Mustang besorgt und sind dann losgefahren, 3 Wochen oder so, und ich hatte eine Videokamera mit und ich habe ein Video gedreht. Und damals, kennst du das noch, da hat man so wie bei der Kassette, man konnte nicht schneiden, habe ich mit so 2 Videorekordern, die so gekoppelt, dann immer aufgenommen, gespielt und dann habe ich das so geschnitten und trotzdem dauerte dieses Video noch 3 Stunden und bestand eigentlich nur daraus, dass wir so, weißt du, fährst du durch die Wüste Richtung Las Vegas und ich habe einfach so rausgefilmt, du siehst einfach nur Landschaften und dann haben wir uns irgendwie getroffen, haben Freunde eingeladen, hier Riesenparty und ich weiß noch, nach einer halben Stunde waren alle am Pennen, weil es halt mega langweilig war, ne?
Also okay. Ja, das ist ja oft immer diese Eigenwahrnehmung.
Ja, ja, genau.
Ich habe tatsächlich jetzt aber auch irgendwie, bin dazu übergegangen, einfach so Mini-Clips zu schneiden. Mhm. Einen Ausschnitt davon habe ich ja zu Malaysia letzte Woche mal hochgeladen. Aber auch, das habe ich dann den Kids geschickt, aber auch um Leuten, wenn ich schon weiß, okay, wollen wir Fotos gucken und du merkst schon so, na ja,
ja, ja,
zeig halt schnell.
Ja, ja.
Und dann kannst du halt sagen, pass auf, guck doch einfach diese 2 Minuten, wenn du Zeit hast, so, und dann hast du den Zusammenschnitt hast noch mit Musik und so.
Ja.
Finde ich mittlerweile eine ganz gute Form. So. Und es macht ja auch Spaß, die Sachen zusammenzuschneiden, ein bisschen selber nochmal zu sichten und dann ist man auch nochmal in der Reise drin. Finde ich persönlich auch ganz gut. So.
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Nee, also ich habe das Video, habe ich jetzt auf 20 Minuten runtergekürzt. Also das ist halt auch wirklich das komplette Video, also von vorne bis hinten mit allem, was geht und ja, habe aber dann auch, ja, das ist dann, ja, ist halt der lange.
Sonst lad doch einfach auch das Mustang-Video nochmal hoch, die 3 Stunden.
Ja, genau. Man, ja. Ich weiß gar nicht, da muss ich noch gucken. Da muss ich,
so Instagram sprengen.
Ich habe tatsächlich die Videokassette, habe ich noch, aber ich habe keinen Videorekorder.
Ja, dann lass es doch mal treffen für einen schönen Videoabend. Ja, da haben wir ein paar Leute ein irgendwie.
Da konntest du auch so so Effekte einbauen, als waren die 90er. Also die Effekte, das ist natürlich heute mega oldschool, ne? Also
was denn, so Slide-Effekte?
Nee, du konntest dann, also ich habe auf ein Blatt Papier habe ich was geschrieben und dann konnte ich das quasi filmen und dann hat das da quasi daraus die Schrift so rausgezogen. Die waren so total pixelig, dann konnte ich da irgendwie mal so kurze Infos, oder ich habe die Landkarte gefilmt, dann hat er sich dann daraus so eine Pixelgrafik gemacht, dann kannst du
das war damals Karte schon möglich?
Ja, dann konnte die so reingefadet, das sah total scheiße aus.
Klar.
Ne?
Ja, klar, aber damals hast du gedacht so,
Ja, nein, aber es war natürlich, also gab natürlich auch Highlights, aber wir hätten vielleicht auch einfach kürzen müssen. Also heute, also ich habe diesen Film zum Beispiel so geschnitten, dass dann auch die es sind da wirklich sehr, sehr schnelle Schnitte, damit man auch möglichst viele Tiere sieht, aber die jetzt nicht irgendwie in epischer Breite 3 Stunden dauern, sondern dann hast du dann die Safari irgendwie in 30 Sekunden, weil es halt weitergeht, weil man so viel erlebt hat, dass sonst wäre es halt noch länger und also 20 Minuten ist ja schon grenzwertig, aber für Leute, die sich interessieren und die so eine Reise machen wollen, sich einfach mal drauf einstimmen lassen wollen, da sollte das schon passen. Für den schnellen Konsum ist es nichts.
Mhm. Das ist die Frage. Das ist ja der Test an unsere ZuhörerInnen irgendwie. Ja. Was ist da schneller Konsum gefragt?
Aber ich,
auf jeden Fall, hey.
Für den schnellen Konsum werde ich natürlich auch so, wie du das für Malaysia gemacht hast, auch gerne mal das ein oder andere Video hochladen, vielleicht von der Safari und von den Wahlen. Mhm. Und damit auch ihr an der Reise teilhaben könnt. Und ja, es war auf jeden Fall, wie gesagt, ich wiederhole mich, aber es war sehr spannend und ich bin auch sehr dankbar, dass ich auch diese Art der Reise einmal testen konnte. Wir haben ja, glaube ich, auch alle zusammen schon alles Mögliche ausprobiert und getestet und das hat halt echt noch gefehlt und es war auch gut. Also ich will gar nicht sagen, was jetzt besser oder schlechter ist. Es macht alles für sich Spaß und das war auch das Fazit. Es hat einfach Spaß gemacht. Ich hatte jeden Tag Lust, weiterzufahren und habe mich gefreut, was wir erleben werden. Es hat einfach richtig Spaß gemacht. Und das ist, glaube ich, ich finde, das ist gut, wenn man sowas sagen kann.
Absolut. Absolut, genau. Schönes Schlusswort auch, finde ich, an der Stelle.
Spaß.
Wir sind gut unterwegs gewesen heute.
Ja.
Danke, kurzweilig, super gut. Ich habe Spaß. Du kannst ja auch noch mal diesen Reiseveranstalter in die Shownotes packen, falls jetzt jemand total heiß geworden ist. Genau. Und wenn ihr Andi anfragen wollt, mit ihm eine Gruppenreise zu machen, dann schreibt uns gerne an. So, Andi macht jetzt nur noch Gruppenreisen, auch als Reiseleiter.
Ja, wir können das zusammen machen, wir Getting Wild Tours,
ja,
dass wir
genau,
Reisen
richtig
anbieten, zum Beispiel Survival Risen.
Survival
Risen in the Eiffel mit
ja, wahrscheinlich schon Feuer Survival in hier Rain. In Köln, Ringerup, Raff.
Mit so. Feuerstahl.
Ja, mit mit Feuerstahl Experience.
Aber Getting Wild Tours ist doch echt ein geiler Name, oder?
Absolut, wir sollten da auch dringend was draus machen. Ich kaufe schon mal einen Bus.
Getting Wild Tours, Reisen mit den Schweigecastern.
Genau, ja, genau.
Ah, das ist,
genau.
Das ist
Sprechen
genial
war gestern.
Ja, genau. Outdoor ist heute.
So sieht's aus.
Also.
Alles klar, gut, ey. Starten wir mal rein in die Tage.
Genau.
Andi, dir noch einen schönen Tag.
Ja, wir verweisen nochmal auf unseren Instagram-Kanal Getting Wild. Ne? Da werden wir auch, also nicht nur in der Vergangenheit die Videos von Ralf und das Material von Ralfs Malaysia-Reise, könnt ihr da bewundern. Auch ich werde jetzt in den nächsten Tagen ein wenig was von Südafrika posten. Und dann freuen wir uns, wenn ihr ein Like hier lasst, unseren Kanal abonniert, Kommentare schreibt, uns pusht, ihr drei. Und dann freuen wir uns auf eine nächste Episode. Bis bald.
Macht's gut.
Tschüss.